Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Geiger hat vorhin ein Fernsehinterview gegeben, da hat er gesagt, wir haben 90 Millionen ausgegeben und wofür? Für den Letzter. Das ist die originale Wiederholung.
Mir interessiert nicht mehr, was im letzten Sommer war. Das ist, wir sollten alle jetzt anfangen nach vorne und in das Jetzt zu schauen,
weil das bringt
uns kein Millimeter weiter.
Boom, und damit herzlich willkommen zur Folge 205 von Hoffefunk. Ihr merkt, und nein, das spürt man als TSG-Fan sowieso, es brodelt an verschiedenen Stellen. Mindestens mal bei Dennis Geiger und bei Christian Ilzer. Darüber werden wir gleich sprechen und schön, dass du natürlich auch wieder am Start bist. Hi Jonas.
Hallo David, ich bin sehr gespannt, wie sich die Folge heute entwickelt, weil ich glaube, wir haben schon alle, und da spreche ich jetzt natürlich für alle TSG-Fans, aber auch für uns beide, Wut im Bauch. Mal gucken, wie sich die Folge entwickelt.
Ja, absolut. Vielleicht nur noch mal als Einordnung. Der Journalist hat es ja angedeutet. Dennis Geiger hat sich aufgeregt, war sprachlos nach dem Spiel und meinte, er könne das alles überhaupt nicht verstehen. Ihm fehlen die Worte. Es ist sehr enttäuschend und wir haben 90 Millionen ausgegeben und das für nix. Und so hat da Christian Ilzer drauf reagiert. Was man, glaube ich, sagen muss, Jonas, ist, ich glaube, die emotionale Reaktion von Dennis Geiger kann man direkt verstehen. Aber ist an Geigers Aussage da auch Wahrheit dran? Also wenn wir uns mal das nach so ein paar Tagen auf der Zunge zergehen lassen, müssen wir dann sagen, ja, er hat recht, er hat teilweise recht, oder ist es eigentlich ja nur so aus der Emotion herausgeboren?
Du musst es trennen und fragen, hat er recht, ja, nein, und darf Dennis Geiger das trotzdem so ansprechen in der Öffentlichkeit?
Auch gut, ja.
Und erstmal zu der Frage, hat er recht? Selbstverständlich hat er recht. Hundertprozentig hat er recht. Und darf ein Dennis Geiger vielleicht so etwas dann aussprechen, sogar mit noch deutlicheren Worten, als es vielleicht, oder sagen wir es so, sogar noch präziser. Andriy Kramaric hat es sehr geschickt gemacht in seiner Wutrede und hat sehr, sehr viel angedeutet, ohne präzise zu werden. Jetzt wurde Dennis Geiger, der natürlich stellungstechnisch weit unter einem Andriy Kramaric steht und sich auch das gar nicht verdient hat, in solch einem Ausmaß die Worte zu finden wie Andriy Kramaric, wurde er präziser und hat ganz genau gesagt, dass es an der Kaderplanung liegt. Und damit adressiert er natürlich seine Wut direkt an Leute und das in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, meiner Meinung nach.
Absolut. Okay, gut, dann haben wir jetzt ja das mal durch und jetzt sind wir bei Christian Ilzer, der da aus meiner Sicht zumindest, Jonas, überraschend fuchsig geworden ist. Wir haben es uns ja alle gerade gemeinsam angehört. Was glaubst du, macht ihn daran so wütend, dass die Mannschaft innerlich so sauer ist oder dass sie wirklich, geht es ihm wirklich darum, dass sie so weit in die Vergangenheit blickt? Was macht ihn da als Trainer so, ja, so rasend?
Dass er sich natürlich damit auch selbst angegriffen fühlt. Er geht in eine Flucht in die Offensive. Ganz einfach. Und auch so ein bisschen getroffene Hunde bellen.
Ne? Aber genau, ja, verstehe ich. Wobei man das auch fairerweise zweiteilen muss, weil viele der Ausgaben und viele der Entscheidungen wurden ja tatsächlich vor Ilzer und auch vor Schicker getroffen.
Da hast du einen Punkt. Ilzer tut aber in seinen Aussagen so, als wäre alles, seit die beiden da wären, gar nicht mehr so. Sie gehen aber diesen Weg von der nach Rosen eingeschlagen wurde, konsequent weiter. Guck dir doch mal unsere Wintertransfers an. Wir gehen diesen Weg gnadenlos weiter. Florian Grillitsch ist nicht in Spanien, weil ihn Matarazzo weggeschickt hat. Florian Grillitsch ist in Spanien, weil Ilzer ihn weggeschickt hat. Und du glaubst ja wohl nicht, dass du ein Florian Grillitsch wegschicken kannst, ohne dann für viel Geld Ersatz holen zu müssen. Also Ilzer ist Teil des Problems, weil er diesen Weg weitergeht. Es dann hundertprozentig darauf zu schieben, dass ja die bösen Leute vor den beiden so einen scheiß Kader zusammengestellt haben und jetzt müssen die damit arbeiten, damit macht er sich's zu einfach. Wir hatten jetzt eine Wintertransferperiode. Wir haben extrem viel Geld ausgegeben. Jeder Transfer, der jetzt passiert ist, Gift Orban, Touré und so weiter und so fort, unser Innenverteidiger Östigard, ist alles abgesegnet von Ilzer. Ne? Und damit macht er sich's meiner Meinung nach zu einfach.
Ja, und ich verstehe das schon, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Was Dennis Geiger da gesagt hat, ja, eigentlich egal, ob es richtig ist oder nicht, ist auf jeden Fall mal nicht schlau. Du hast es schon angesprochen, ne? Als es Kramaric gemacht hat, hat das irgendwie, glaube ich, ein bisschen einen Ruck durch die Mannschaft gebracht. Das ist der einzige Spieler, der das in der Form machen kann, zusammen mit Baumann vielleicht. Und er hat es nicht so konkret adressiert wie Geiger. Aber das ist doch mal ein guter Punkt. Du hast gesagt, du stimmst eigentlich Dennis Geiger zu. Und jetzt kann man ja auch mal kurz in den Kader gucken und ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, okay, wo sind vielleicht solche Punkte gewesen, die man kritisieren kann, kritisieren muss. Und da fällt mir jetzt direkt wieder was ins Auge, was wir hier natürlich auch im Podcast besprochen haben und was man ja eigentlich zumindest mal als Außenstehender so gar nicht fassen kann. Aktuell verletzt sind ja Grisha Prömel, Umut Tuhumshu, Djadje Samaseku und Anton Stach. Und in dieser Situation verleihen wir Florian Grillitsch. Und die Situation war ja im Dezember auch schon so, im Januar auch schon so, oder zumindest vergleichbar. Und da setzt du den Florian Grillitsch dann auf die Tribüne. Und es geht ja weniger darum, ob er jetzt super ins System passt oder nicht. Ich kann da Ilzer bis zu einem gewissen Grad in der idealen Welt auch nachvollziehen. Aber es geht ja darum, dass es ja schön gewesen wäre, auch schon im Dezember beispielsweise, mal vereinzelt zu punkten. Wir stehen jetzt bei einem Punkteschnitt von 0,8 irgendwas unter Ilzer, das ist natürlich richtig große Klasse. Und ich bin der festen Überzeugung und bleibe das auch, dass wir in der Phase zwischen November und Januar mit einem Florian Grillitsch mehr Punkte gehabt hätten. Vielleicht nicht genau mit dem Fußball, den Ilzer so in seinem Hinterkopf hat. Aber vielleicht ist dieser Idealismus einfach in der Zeit auch völlig falsch gewesen.
Ich verstehe auch gar nicht, wieso er es so gehandhabt hat. Ich glaube einfach, dass er kam, dass er dachte, das wird schon gut gehen, weil es die letzten Jahre in Österreich auch gut gegangen ist. Und das war dann einfach blinder Aktionismus. Er sieht Florian Grillitsch. Grillitsch ist vielleicht auch, ich weiß es nicht, nicht der einfachste Charakter, wenn man jetzt auf die Vergangenheit blickt, der auch wahrscheinlich gerne seine Meinung sagt und hat dann direkt gemerkt, okay, für mich ist der anders als bei Matarazzo, anders als bei vielen Trainern, kein Schlüsselspieler, weil er von seinem Stil nicht zu mir passt und ich möchte ihn nicht in meiner Startelf sehen. So, dann, aber wie du richtig sagst, muss man halt überlegen, wann kommt man? Kommt man im Sommer? Kann ihn dann verleihen, verkaufen, was auch immer? Kann ihn vom Hof jagen? Und findet man dann auch direkt einen Ersatz? Hat er nicht. Er hat, bevor er einen adäquaten Ersatz gefunden hat, eigentlich er sich schon mit Florian Grillitsch verscherzt. Und es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, zieh das Jahr mit Grillitsch im Kader durch. Heißt ja nicht, dass er immer der Stammspieler sein muss, sondern dass er einfach auf ihn zurückgreifen kann, wenn Not am Mann ist. Und es ist Not am Mann. Es war Not am Mann und es ist Not am Mann. Und dann hätte er sich im Sommer immer noch von Florian Grillitsch fein, säuberlich trennen können, in der Transferphase im Sommer und niemand hätte dann diesen großen Aufruhr gehabt, von wegen wir sortieren Florian Grillitsch direkt aus und so weiter. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Das befleckt jetzt irgendwie Florian Grillitschs Karriere, das befleckt jetzt aber auch den Start von Ilzer und das wirkt einfach alles nicht hundertprozentig durchdacht, jetzt rückblickend.
Ja, hat natürlich mit den Ausgaben genau genommen nicht so viel zu tun, aber ist ja auch eine Transferentscheidung der neuen Führungsriege. Was mir aber gerade nochmal auffällt, Jonas, und das ist ja eigentlich ein naheliegender Gedanke, was an Dennis Geigers Aussage ja ehrlich gesagt auch dumm ist. Und wir haben da auch sehr unterschiedliche Zuschriften bekommen. Einige unserer Hörer sagten, ja, absolut verständlich, absolut richtig, was Dennis da sagt. Manche können es überhaupt nicht verstehen und meinen, fass dir erstmal in die eigene Nase und sei still. Weil Dennis Geiger ja ganz sicher auch ein ziemlich schwaches Spiel abgeliefert hat gegen, gegen Union Berlin. Aber ein großes Problem an der Aussage finde ich, dass die Spieler, die so viel gekostet haben, ja noch da sind. Das richtet sich ja quasi gegen Loschek, gegen Touré, gegen Prass, gegen Orban, gegen Gendrey, gegen Ranac, gegen Chaves und so weiter. Und die sind ja da und die sind jetzt ja auch nicht alle wirklich schuld daran oder haben zum Teil auch schon gute Ansätze gezeigt. Jetzt da zum Beispiel einen Loschek oder einen Chaves mit reinzuwerfen, finde ich dann irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad unfair. Ich weiß, die Aussage war nicht so durchdacht, aber das ist das, was er eigentlich gesagt hat. Dass die Spieler, die jetzt da sind für um die 90 Millionen, die Zahl stimmt leider nicht ganz, aber egal, waren alle Mist oder größtenteils Mist.
Also erstens mal, um die Aussage einzuordnen, Dennis Geiger hat einen Scheißhaufen zusammengespielt, hat jeder.
Ja.
Jetzt aber Dennis Geiger die Mündigkeit abzusprechen, nur weil er selber gespielt hat, hinkt so ein bisschen, weil das würde ja heißen, dass niemand irgendjemand kritisieren dürfte für etwas, wenn er es nicht besser könnte. Ne? Also er kann ja, denn ich meine damit nur, Dennis Geiger kann ja recht haben, auch wenn er selber Kacke gespielt hat. Aber ich verstehe das natürlich, dass sowas sofort natürlich gegen ihn verwendet wird, wenn er es erstmal selber nicht besser gemacht hat. Hat ja sogar jemand aus der TSG-Geschäftsführung so gemacht, nämlich Schütz hat ja nämlich auch sehr böse reagiert und hat da ähnliche Strategien verwendet, wie die Fans teilweise. Was übrigens auch nicht die feine englische Art ist. Aber wo ich David dir hundertprozentig zustimme, wir haben in unserem Kader, und ich würde jetzt mittlerweile fast sogar sagen, im gesamten Verein unfassbare Gräben, die man so einfach, es sei denn, man ist extrem guter Stabhochspringer, nicht überwinden kann. Ich glaube, wir haben Grüppchenbildung in Teams, in unserer ersten Mannschaft, Grüppchenbildung, der Alteingesessenen und der Neuen vielleicht. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Meinungen, was unsere Verantwortlichen betrifft. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Meinungen von unseren Spielern zu unserem neuen Trainer und zu unserer neuen Geschäftsführung, zu unserem neuen Sportdirektor und so weiter. Wir haben massive Gräben im Team. Und das macht's extrem schwierig. Wir sind mittlerweile fast irgendwie auf so einer persönlichen Ebene gelandet. Weil David, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, als Fan, der hier mit dir einen Fan-Podcast macht, David, und das nochmal, weil wir ja viele, nur nochmal ganz transparent für alle, weil viele immer so uns auch Nachrichten schreiben, so von wegen, die nicht ganz verstehen, dass es hier nur unser Hobby ist. Es ist ausschließlich unser Hobby, seit Jahren. Wir haben nichts mit der TSG Hoffenheim zu tun. Die TSG Hoffenheim bezahlt uns nicht. Die TSG Hoffenheim meldet sich nicht bei uns.
Jonas, wir bezahlen die TSG Hoffenheim, weil wir Mitglieder sind.
Exakt. Also von der TSG Hoffenheim hat sich noch nie irgendjemand bei uns gemeldet.
Zumindest von ihnen aus. Die haben sich schon mal gemeldet, aber nicht von sich aus quasi. So.
Bei uns sozusagen, so von wegen hier. Oder mal Thema Zusammenarbeit, gar nichts. Das heißt nicht, dass ich das will, sondern nur, damit es mal so klar ist. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze, als unabhängiger Fan, wo ihr entscheiden dürft, ob ihr bei Apple Music, Apple Podcast, Spotify mich anmacht. Wenn ich jetzt sage, unser Kader aktuell mit unserem Trainer Ilzer ist ein seelenloser Haufen Dreck, der blind auf dem Platz rumläuft, ohne Seele. Dann darf ich das sagen. Geiger sollte das nicht sagen, weil Geiger muss noch neben den anderen, die er da gerade beschimpft hat, durch die Blume, neben denen muss er sich noch die Schuhe binden. Mir wird es in meinem Leben nicht mehr vergönnt sein. Ich bin durch. Ich werde nicht mehr in der Kabine sitzen und Sechser bei der TSG Hoffenheim. Aber er sollte versuchen, da so ein bisschen den Dampf rauszunehmen. Und das hat er offenbar in dem Moment nicht geschafft, weil er zu wütend war. Und das macht die Situation nicht gerade einfacher.
Ja, hast du gut gesagt. Und die Aussage, die du jetzt gemacht hast, war ja wahrscheinlich die bei vielen Leuten unterbewusst ankam, dass das Dennis Geiger gemeint hat, der ja übrigens auch schon vor ein paar Wochen mal meinte, man würde sich nicht voll reinhängen. Das hat er da bei einem anderen Interview gesagt, dass nicht alle bis ans Limit gehen würden. Das ist natürlich auch immer ein harter Vorwurf, ist auch schwer zu beweisen. Muss man nur vielleicht nochmal sagen, so traurig das vielleicht ist, gerade auch die Laufleistung der letzten Spiele ist nicht das Problem. Ja, aber letztlich muss man sagen, mit ein bisschen Abstand, das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen, auch wenn die Transferpolitik durchaus als kritisch zu beurteilen ist. Lass uns auch nochmal auf die andere Seite gucken, weil ich persönlich finde es unfair, auf den Neuen so ein bisschen da rumzuhacken, die ja auch in ein neues System reinkommen mussten. Und wie gesagt, über Loschek fällt mir mindestens genauso viel Positives wie Negatives ein. Das gleiche gilt bei Chaves oder auch bei Gendrey. Auch in Orban kam jetzt super rein und kann da wirklich nichts dafür. Ich darf auch bisher nicht starten bei uns. Aber gucken wir mal kurz auf die Seite der Abgänge. Und Jonas, jetzt wird spannend, finde ich zumindest. Da haben wir nämlich kaum Geld gesehen. Und ja, an der einen oder anderen Stelle kann man sich schon fragen, also Florian Grillitsch haben wir besprochen. Kann man auf jeden Fall kritisch sehen. Ein Robert Sko ist jetzt wieder Stammspieler bei Union Berlin und macht es nicht schlecht, spielt sogar Linksverteidiger in der Viererkette. Ne? Mhm. Ein Wout Weghorst ist auch wieder jetzt bei Ajax Amsterdam, meines Wissens nach, ja, Stammspieler. 17 Spiele, 9 Torbeteiligungen. Na klar, gehörte uns nicht, ist mir schon bekannt, keine Sorge. Oder ein Jakob Bruun-Larsen für 1,7 Millionen verkauft. Auch da kennen wir natürlich den Zusammenhang, aber ist jetzt beim VfB Stuttgart ein wichtiger Mann. Und auch ein Justwan, ja, und so weiter. Also auch die Gesamtentscheidungen, und das ist ja das, worum es Dennis Geiger so ein bisschen ging, diese Neuausrichtung, dieser Cut, der da gemacht wurde, der vielleicht auch gemacht werden musste, weil manche Spieler zu alt waren und so weiter, aber den als erfolgreich zu bezeichnen, wäre ja wirklich eine maßlose Übertreibung. Da hat ja fast nichts geklappt.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Es ist auch so festzuhalten, wenn zahlreiche Spieler, also nicht nur einer, bei dem das so passiert, sondern wenn zahlreiche Spieler einen Verein verlassen und danach bei einem anderen Trainer, bei unterschiedlichen anderen Trainern, Hauptsache nicht unsere, aufblühen an einem anderen Umfeld, dann liegt es ab einer gewissen Anzahl an Spielern vielleicht nicht am Zufall, sondern an unseren Strukturen.
Ist möglich. Wobei, ne, man muss ja sagen, letzte Saison war auch nicht das Problem. Bekan kam zwar etwas glücklich auf Platz 7, aber es war verglichen mit dieser Saison ja wirklich das Paradies auf Erden.
David, wir sind im Vergleich, spul jetzt 12 Monate zurück. Wir sind ein anderer Verein. Wir haben nichts mehr mit der TSG von vor einem Jahr zu tun. Nichts mehr. Muss ich ehrlich so festhalten. Und da muss ich auch jetzt so ein bisschen wütend werden. Wir haben offenbar nicht nur, dass wir Menschen ausgetauscht haben. Unser Kader sieht komplett anders aus. Wir haben viel zu viel auf einmal verändert. Wir haben eine neue Spielphilosophie. Wir haben auch ja einfach unseren Weg verändert, was ich ja letzte Woche schon festgehalten habe. Wir haben angefangen, jetzt rote Zahlen zu schreiben. Ohne Erfolg. Deutlich. Und dass das bei Spielern und bei Fans auf Wut stößt, das kann ich absolut nachvollziehen. Weil Schütz, ne? Ich muss nochmal die genaue Funktion von Schütz kurz raussuchen.
Vorsitzender der Geschäftsführung.
Vorsitzender der Geschäftsführung, ne? Ohne Spickzettel hätte ich es jetzt nicht mal gewusst, weil der Mann wahrscheinlich, ja.
Der äußert sich übrigens auch öffentlich sonst nie.
Genau, deswegen wollte ich auch gerade, ist mir fast rausgerutscht, der ansonsten an Irrelevanz kaum zu übertreffen ist und jetzt auf einmal meldet er sich, wenn er angegriffen wird. Ihm ist ja so wichtig, dass die Zahlen nicht stimmen, dass es keine 90 Millionen waren. Okay, es waren 76 Millionen Ausgaben. Wir haben damit die fünftmeisten Ausgaben der Bundesliga. Die fünftmeisten. Und das in einer Liga, man kann sich mal die Tabelle angucken, wo wir eigentlich von den Ausgaben her nicht auf Platz 5 sein sollten. Dass wir die fünftmeisten Ausgaben dieses Jahr haben in der Liga, ist eine Frechheit gegenüber der Arbeit von Alexander Rosen, was der die letzten 10 Jahre gemacht hat. Demhingegen haben wir 31 Millionen eingenommen, was zu 99% nicht genau ausgerechnet, aber eigentlich stimmt es. Ne? Mhm. Du meinst, ein bisschen übertrieben gesagt, Maxi Bayer ist. Maxi Bayer hat 28, 29 Millionen von diesen 31 Millionen gebracht. Das heißt, du verkaufst Maxi Bayer und kaufst 10 andere Spieler für richtig, richtig viel Geld, von dem keiner, außer jetzt vielleicht Loschek, der so langsam anfängt zu funktionieren, und Gendré, keiner so wirklich funktioniert. Und das Problem ist wahrscheinlich auch das, jeder Einzelne hat bestimmt seine Stärken. Und hättest du in eine Struktur gut integrieren können, wenn die Grundkonstellation stimmt, wenn die Grundstruktur stimmt, das Grundvertrauen innerhalb des Teams, hättest du wahrscheinlich jeden einzelnen Spieler problemlos integrieren können. Wir haben einfach eine komplett neue Mannschaft zusammengekauft. Man dreht sich in der Umkleide um und jeder Zweite ist neu. Woher soll denn dann dieses Vertrauen, diese Grundstruktur kommen? Und dann verletzen sich natürlich, dafür kann niemand was, auch noch mitunter unsere wichtigsten Spieler alle zeitgleich. Dass Olli Baumann auch noch wegbricht, wahrscheinlich auch noch eine Vollkatastrophe für so die Stimmung in der Kabine. Total. Also es ist wirklich, aber zu 10% Pech und zu 90% massives Unvermögen. Und ich möchte es nochmal so festhalten, wir sind seit nicht mehr mit dem Verein, der wir vor 12 Monaten waren, zu vergleichen. Wir sind ein neuer Verein. Und das ist wirklich krass.
Und das zeigt ja einfach nur, wie krass dieser Umbruch letztlich war. Auf verschiedensten Ebenen. Und ich finde es ein bisschen spannend. Ich glaube, deine Schüler stöhnen auch immer, wenn sie das Wort Metapher hören. Aber in dem Fall ist einer wirklich sehr gut, um das Ganze zu erklären. Man sagt doch immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Aber bei uns ist es noch viel schlimmer. Es gab ja zeitweise gar keinen Kopf. Und das kann auch dazu führen, dass alles dann letztlich stinkt. Ne? Also, um es mal klar zu machen, Marco Schütz selbst als da Vorsitzender der Geschäftsführung kam ja auch erst im Juli 24 und hatte dann offensichtlich den Auftrag, alles umzukrempeln. Auch ihm kann man das also nicht 100% und seiner Riege da vorwerfen, aber es ist natürlich auch ein Himmelfahrtskommando, dass da mehr oder weniger direkt als erste Amtshandlung durchzuziehen. Und dann wissen wir ja alle, ne, dass dann erst Rosen gegangen wurde, dann Schicker kam und dann ne, auch die ganzen Wechsel natürlich auch im Trainingsstab. Ne, da kamen ja auch viele Ösis mit. Und das ist jetzt ja auch nicht unbedingt schlecht, aber auch da hat sich ganz, ganz viel verändert. Also ich glaube, dass jetzt zum Beispiel unser Zeugwart, Heinz Seifert heißt da glaube ich, der seit gefühlten 90 Jahren dabei ist, auch erstmal neue Namen lernen musste über das letzte Jahr hinweg. Und das ist keine Entschuldigung, aber schon eine Erklärung. Aber der Vorwurf, wenn ich dich richtig verstehe, von uns ist ja eigentlich jetzt, warum alles gleichzeitig?
Ja, man hat den Verein jetzt gerade, stand jetzt, mit Anlauf gegen die Wand gefahren. Und ich weiß nicht, ob das am Ende vielleicht sogar bei dem einen oder anderen, weil die Unzufriedenheit, die steht den erfahrenen Spielern im Gesicht geschrieben, dass es nicht dazu führt, dass André Kramaric vielleicht doch ein oder zwei Jahre vorher denkt, weißt du was, ich gehe zurück in meine Heimat nach Kroatien oder was auch immer, was sein Plan ist. Mittlerweile sagt er ja, dass unsere Gegend, dass Heidelberg seine Heimat ist. Keine Ahnung, aber du weißt schon, was ich meine. Dass er sich vielleicht doch noch für einen anderen Schritt entscheidet, weil er sich nicht mehr wohlfühlt, weil er sich nicht mehr zu Hause fühlt in Zutzenhausen, in Sinsheim, in Hoffenheim. Und das kann ich wirklich nachvollziehen. Und was auch übrigens nochmal die Aussage von Schütz, der ja da erstens mal gesagt hat, Dennis Geiger hat sich bei den Zahlen verbaselt, haben wir ja jetzt gerade berichtigt, es ist 76 Millionen, aber wir haben trotzdem ein Minus von 44 Millionen. Egal, wo Alexander Rosen gerade sitzt, wenn ich sage, wir haben ein Transferminus von 44 Millionen, denkt er sich, so viel hatte ich nicht mal in 10 Jahren. Minus. Mhm. Ne? Also das ist brutal. Und was Marco Schütz noch gesagt hat, ist, ja, dass das ja auch nicht stimmen würde, was Geiger sagt, denn 7 der 11 Spieler in der Startelf gegen Union Berlin seien ja auch schon letztes Jahr im Kader gewesen, als wir Platz 7 erreicht haben. Was für eine bodenlose Frechheit, das so zu behaupten, im Wissen, dass das zwar faktisch stimmt, aber deswegen eine Frechheit ist, weil von diesen 7 Spielern, die er ja in der Startelf sieht, die ja auch schon letztes Jahr in unserem Kader waren, dazu gehören Mörstedt, Luca Philipp, Jurasek, Akpoguma, der letztes Jahr kein Startspieler war, Geiger, der letztes Jahr verletzt war, Bischoff, der letztes Jahr noch keine Rolle gespielt hat. Was für eine Frechheit! Wir haben eigentlich gespielt mit 9 Spielern plus Ersatzspieler bzw. verletzten Spielern von letztem Jahr. Was für eine Frechheit, das dann so hinzustellen, als sei ja 7 von 11 eigentlich erfahrene Stammspieler der TSG gewesen. Das finde ich schon brutal.
Ja, also man muss es wirklich sagen, Marco Schütz hat sich, hat er auch selbst in dem Interview gesagt, bisher noch nicht zu Wort gemeldet und das war auch besser so. Und das, sowas sage ich wirklich nicht häufig und nicht gerne, weil es ist ja auch nicht sinnvoll, hier gegen die Clubführung zu stänkern, aber das ist wirklich ein blödes Interview. Das hilft einfach überhaupt nicht weiter, ist überhaupt nicht konstruktiv und natürlich das, was Dennis Geiger gesagt hat, auch nicht. Aber so, und bitte jetzt nicht missinterpretieren, jeder weiß, wie ich es meine. Dennis Geiger ist ein Fußballspieler, der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als zu kicken.
Ist vor allem auch erst 26.
Hat meines Wissens nach, weil er so früh so gut war, nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung, nix. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Schon U21 Nationalspieler gewesen, da war ganz früh klar, der kann mit Fußball sein Geld verdienen. Das wussten in Hoffenheim auch schon sehr früh alle. So, dass so einem sowas Emotionales mal rausrutscht, finde ich völlig unproblematisch und nachvollziehbar. Zumal der ja auch selbst auf dem Feld stand, ne? Voller Adrenalin, voller Wut und so weiter. Aber dass das dann einem Vorsitzenden von der Geschäftsführung nach ein paar Tagen nichts Besseres einfällt, als sowas zu sagen und da dann noch Dennis Geiger so abzuwatschen, mag zwar inhaltlich zum Teil auch völlig richtig sein, aber was da so mitschwingt, führt zu gar nichts, außer zu noch mehr Gräben.
Ruf Dennis Geiger in dein Büro und regel das mit ihm intern. Aber geh nicht den gleichen Schritt, den Dennis Geiger gegangen ist. Ja, super. Damit machst du die Sache ja nicht besser.
Ja, also, und auch dann noch, mir wäre das jetzt gar nicht aufgefallen. Ich bin schon auch so ein Statistik-Dude. Aber dann auch nochmal nach den Zahlen zu gucken, waren es wirklich 90 oder waren es nur knapp 80? Also, Digga, beruhig dich. Das ist wirklich überhaupt nicht der Punkt, der dahinter ist. Der Punkt, den Dennis Geiger machen wollte, war klar, auch wenn die Zahl nicht ganz stimmte. Nämlich, dass wir zum ersten Mal seit Ewigkeiten ein brutales Transferminus produziert haben.
Ja, und selbst wenn Dennis Geiger da das Stilmittel der Übertreibung benutzt hätte und gesagt hätte, wir geben 300 Millionen aus und sind 15. dann wäre trotzdem jedem klar gewesen, was er damit sagen will. Dann hätte er dann nicht antworten müssen, ja, aber es waren ja gar keine 300 Millionen. Na, natürlich waren es keine 300 Millionen, aber der Punkt ist der, dass Dennis Geiger seit 150 Jahren, auch übrigens eine Übertreibung, in diesem Verein ist und noch nie erlebt hat, dass wir so mit Geld um uns geschmissen haben und nichts dabei rumkommt.
Kurze Quizfrage, Jonas. Seit wann ist er denn bei uns im Club? Dennis Geiger ist ja Jahrgang 1998, ne?
2009, hätte ich gesagt.
Bingo, ja.
Echt? Ja, ah, aber es kann sein, dass ich das im Unterbewusstsein hatte.
Fast 16 Jahre, das ist schon krass, ne?
Ja. Und dann muss ich natürlich auch dann so ein bisschen das zurücknehmen und sagen, Dennis Geiger hat sich vielleicht auch doch ein bisschen verdient, da was sagen zu dürfen. Einfach nur, weil dieser Verein einfach wirklich seine Heimat ist.
Ja, der war nirgends anderes. Der hat alle seine, was weiß ich, waren es überhaupt schon 100 Bundesligaspiele für die TSG Hoffenheim gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir ja auch gesagt, dass wir Dennis Geigers Aussagen problematisch finden. Aber aus den genannten Gründen ist das von Schütz her mindestens genauso übel und völlig kontraproduktiv. Und da bin ich natürlich auch froh wieder darum, so sehr wir auch Ilzer hier und da kritisieren und kritisiert haben, dass er natürlich keine Strafe folgen lässt, weil der weiß ja auch, ne, das ist ja bei allem, was wir teilweise anders sehen, jemand, der offenbar was von seinem Job versteht, das hat er in Graz sehr erfolgreich gezeigt und weiß, okay, wenn ich jetzt weitere Gräben in der Mannschaft hinzufüge, dann bricht mir alles zusammen und natürlich gibt es deswegen keine Sanktionen. Und er sagte sogar, ich gucke noch mal kurz, was hier der Sportinformationsdienst vermeldet hat, er brauche Dennis Geiger und er wolle ihn auf keinen Fall verlieren. Also er stärkt ihm sogar indirekt den Rücken, was natürlich in diesem Fall schlau ist. Und den Satz finde ich auch ganz schön. Ne? Wir wissen alle mittlerweile, dass Ilzer ganz gerne dazu neigt, viel zu reden und nicht so viel zu sagen. Aber Folgendes ist wirklich zitierenswürdig. Er sagte nämlich, ich verstehe, dass die Medienwelt Blut fließen sehen will. Ich will auch Blut fließen sehen, aber durch unsere Herzen. Blut, das mit Leidenschaft gefüllt ist. Irgendwie Geschwätz, aber er hat es natürlich schön ausgedrückt trotzdem.
Ja, 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 lass mal so stehen. Passt. Sehr, sehr schön. Aber natürlich erstmal nur leere Worte, bis man das nicht auf dem Platz auch sieht. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir unter ihm keine guten Spiele hatten, aber punktetechnisch, wir hatten 10 Spiele unter ihm in der Bundesliga, 9 Punkte, das ist ein Schnitt von 0, irgendwas, also nicht mal 1, Punkte.
0,85 oder so, ja.
Was einfach eine Vollkatastrophe ist und mein großes Problem, David. Und damit erzeuge ich jetzt noch einen Hot Take in dieser Folge. Ich mache mir wenig, kann sein, dass mir das auf die Füße fällt, ich mache mir tatsächlich aktuell weniger Sorgen um den Abstieg als um die weitere Zukunft unseres Vereins. Weil, sagen wir es mal so, was den Abstiegskampf betrifft, habe ich sehr, sehr großes Vertrauen in Kiel, in Bochum und in Heidenheim oder in den Zweitligisten, gegen den wir dann eine mögliche Relegation spielen müssten. Was aber unsere Zukunft betrifft, sehe ich momentan niemanden, der das Ganze in die Hand nehmen kann und wieder auf vernünftige Gleise schieben könnte. Da mache ich mir größere Sorgen drum. Weil selbst wenn wir dieses Jahr auf Platz 14, 15 beenden, geben wir uns danach ja trotzdem nicht die Hand und denken uns, jetzt wissen wir, wie wir es nächstes Jahr machen. Sondern wir sind genauso ratlos wie jetzt auch.
Genau, aber wir sehen ja trotzdem auch, haben wir ja auch gerade so ein bisschen skizziert, dass es schon ein Teil des Problems der Kader ist und ein Teil des Problems einfach das Timing. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten eine ganz normale Saisonvorbereitung gehabt, die von einem Sportchef quasi begleitet worden wäre. Das wäre dann schon eine andere Geschichte. Oder vielleicht auch diese Verletzungssorgen in den letzten Wochen, die entschuldigen das Ganze zwar nicht, aber die erklären schon auch mal besser. Wir hatten, du hast es glaube ich erwähnt, gegen Anderlecht nie dagewesene 17 Ausfälle. Und jetzt gegen Union Berlin war es besser, aber da waren es immer noch eine zweistellige Anzahl von Ausfällen. Und da habe ich jetzt nicht mal irgendwelche Spieler, die sonst nur auf der Bank sitzen oder so mitgezählt. Es waren wirklich 10 Leute, die für die Startelf in Frage kamen, die einfach nicht da waren. Und das ist wirklich dann teilweise eine Vermischung aus verschiedenen Faktoren, die ja, die Scheiße einfach noch beschissener machen.
Ja, und ich glaube nicht, dass wir explizit auf dieses Union-Berlin-Spiel eingehen wollen, aber nur so viel. Wir haben ja vorab auch so ein bisschen geschrieben, und ich meine mich zu erinnern, dass du auch ein ziemlich gutes Gefühl hattest vor dem Spiel, ne?
Ja, ja. Und viele auf Social Media auch. Die Stimmung war allgemein ganz gut, ja.
Genau, weil ja eine unserer letzten Folgen war ja auch, dass wir zumindest formtechnisch es nach oben geht.
Und so war es ja auch, ne? Anderlecht, Frankfurt, Kiel.
Mit Sicherheit. Punktetechnisch schlecht, aber so von der Leistung war es ganz gut. Und deswegen dachte man natürlich, dann kommt Union Berlin zum absolut passenden Zeitpunkt. Ich möchte dir auch skizzieren, warum. Erstens mal, wir hatten ein Heimspiel. Dann spielen wir gegen Union Berlin. Achtung, paar Statistiken. Union Berlin war vor dem Spiel die schlechteste Offensive der Liga.
Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Union Berlin war vor dem Spiel die schlechteste Offensive der Liga mit 16 Toren. Jetzt haben sie 20. Durch uns sind sie nicht mehr die schlechteste Defensive der Liga, die schlechteste Offensive der Liga, sondern davor waren sie es aber mit 16 Toren. Zudem hat Union vor dem Spiel in 10 Auswärtsspielen gerade mal 6 Tore geschossen. Jetzt alleine gegen uns 4. Hm. Und zudem haben wir es den Berlinern ermöglicht, den ersten Auswärtssieg zu feiern seit 3,5 Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben ja nicht mal gegen Union Berlin verloren, sondern wir wurden von Union Berlin im eigenen Stadion überfahren, was an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten war. Weil auch einfach Tore dabei waren, die einfach so unfassbar einfach zu verteidigen gewesen wären, beziehungsweise durch einfache Fehler von uns überhaupt erst möglich wurden.
Ja, ja, und das ist ja auch noch das Tragische. Ich glaube, wir haben hier ein Spiel gesehen, das absolut beschissen war von uns, aber dass durch 2-3 Aktionen in eine komplett andere Richtung hätte gehen können. Und ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben. Also, Problem 1 natürlich, das macht ja Dennis Geiger auch so wahnsinnig oder, ja, er lässt ihn gar nicht richtig zu Wort kommen, diese erste halbe Stunde, die wirklich ein völliger Totalausfall war. Aber dann eben auch noch der riesige Patzer zum Beispiel von Kevin Akpoguma und davor ja auch noch, ja, ein Arthur Chavez, der da auf dem rechten Verteidigerposten völlig verloren ist, völlig überfordert ist und dann, ja, vor dem Gegentor komplett übermotiviert rausrückt, der ganze rechte Flügel ist frei und da geht dann der Angriff drüber und das Tor fällt, weil Platz ohne Ende da ist. Also auch zwei massive Patzer, massive Probleme wieder in der Defensive. Wenn wir die wegstreichen aus dem Skript dieses Spiels, sind die Karten wieder völlig, ja, gleichwertig. Und das, manche legen das jetzt wieder als Relativieren aus, aber das zeigt, wie schnell es bei einem Spiel, das in Phasen ja auch okay war, ne? Top-Chance Kramaric, Freistoß an den Pfosten, auch Loschek mit einer guten Chance, das total nach hinten losgehen kann, wenn die Defensive so wackelt, wie sie bei uns wackelt.
Ja, mit Sicherheit. Ich wollte gerade noch mal auf die Aktion von Kramaric eingehen. Da stand es erst 1-0.
Ja, ja,
das heißt,
genau.
wenn Kramaric den Ball da, ja, nicht so versucht, über Röno drüber zu lupfen, was ja auch in Kramarics Leben schon öfter mal geklappt hat, aber da merkt man einfach, momentan läuft es nicht. Wenn da das 1-1 fällt, kann das Spiel nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Aber alles, was nach dem 2-0 passiert, ist halt einfach absolute Arbeitsverweigerung. Mhm. Und ja. Das geht wirklich weiter über jeden einzelnen Einwechselspieler. Dann kommt in der 64., ne, wenn du dann nochmal dich aufbäumen könntest, kommt dann in Yadimchi, der meiner Meinung nach einfach kein Bundesliga-Format hat, Stand jetzt, den wir da irgendwie auf Krampf jetzt wieder zurückgeholt haben, obwohl er ja, haben wir ja auch schon besprochen, nicht mal in Österreich so wirklich eine Rolle gespielt hat und auf einmal soll er da Bundesliga spielen, hat ja teilweise auch schon Stamm gespielt, also das ist ein Witz. Dann auch der Neuzugang Touré wurde bei dem 3-0 viel zu einfach von Toussaint
düpiert. Ja.
Ja, ja, wurde einfach stehen gelassen. Im Zentrum hatten wir Überzahl und trotzdem ist es natürlich wieder ein roter Fuß, der den Ball da reinmacht. Es war wirklich einfach Arbeitsverweigerung. Und ja, das einfach nur so als Kirsche obendrauf auf der ganzen Torte der Scheiße. Was ich auch nicht ganz verstehen kann, da haben wir auch drüber gesprochen. Du hast ja eigentlich mit Gift Orban jetzt für 10 Millionen deinen Wunschstürmer gekauft, der in Ilzers Profil passt scheinbar und der ja auch schon bewiesen hat, dass er einen Torriecher hat.
Ja.
So, ich verstehe auch, dass der bestimmt, wo kam er her, aus Lyon, gell?
Genau.
Dass der nicht ganz im Feuer ist, weil der nicht viel gespielt hat. Aber er ist Profi und hatte keine Verletzungsprobleme und hat immer mittrainiert. Das heißt, so unfit kann der gar nicht sein. Und er ist jetzt auch schon Wochen da. Zusätzlich hat er jetzt 2 Spiele in Folge wirklich innerhalb von Sekunden getroffen, direkt nach Einwechslung. Also warum ihn nicht mal von Anfang an reinschmeißen, sondern immer nur einwechseln? Weil Mörstedt ist fleißig, aber Mörstedt ist keiner, mit dem du momentan Bundesligaspiele gewinnst. Und das nichts gegen Mörstedt, sondern einfach nur, da verstehe ich einfach nicht, wie du Orban da nicht mal belohnen kannst. In was für einer Mannschaft, wo es nicht gut läuft, spielt ein Stürmer, der 2 Spiele in Folge getroffen hat, danach nicht mal Stamm. Und bei Orban ist es ja sogar so, dass er eigentlich unser Top-Stürmer sein sollte. Also das kann ich tatsächlich wirklich gar nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Ich habe trotzdem eine Erklärung. Ich glaube, dass man gesagt und gedacht hat, also im Trainerteam meine ich jetzt, okay, Union Berlin, die stehen schon sehr, sehr kompakt unter Baumgart. Haben wir ja auch gesehen dann in Phasen. Mhm. Gerade mit Leitsch, mit Khedira, mit Doki. Da brauchen wir einen, der ja, den man hoch auch anspielen kann, ne? Der auch mit dem Rücken zum Tor stehen kann. Und ein Gift Orban ist es halt dann doch eher nicht mit seinen, ich glaube, 1,79. Und Mörsch dann vielleicht doch eher. Aber man muss ganz einfach sagen, es ist nicht aufgegangen. Und ich stimme auch zu. Aktuell ist ein Punkt der wichtigste. Und ja, es sind eigentlich, man kann auch sagen, es sind 2, aber für mich gehören die zusammen. Momentum und Selbstbewusstsein. Und Gift Orban hat das gerade. Und fast keiner in der Mannschaft sonst. Also warum nicht Orban spielen lassen, zumal Mörstedt einfach im Moment zumindest nicht trifft?
Ja, ist so. Und wirklich das gar nicht gegen Mörstedt, weil Mörstedt, dass der jetzt überhaupt Stamm spielt, ist eigentlich zu früh für ihn.
Ja.
Weil, also ganz böse gesagt, Mörstedt spielt nicht, weil er sich's verdient hat, sondern aufgrund von mangelnden Alternativen. Und das ist natürlich gar nicht gut für einen Bundesligist.
Ja, absolut. Ja. Und weil der halt beißt. Also wenn man auf ihn achtet und sieht die Zweikampfführung und so weiter, dann hat man da nichts großartig zu kritisieren. Aber ja, es ist sicherlich nicht unser bester Stürmer im Kader, fußballerisch.
Ja. Was ist eigentlich gerade mit Tabakovic, wenn wir schon bei Stürmern sind? Wo hockt denn der gerade rum?
Verletzt. Aber da stand ja auch im Raum, dass er keine Rolle mehr spielen solle. Aber mittlerweile ist er meines Wissens nach verletzt. Entzündung im Knie. Ja.
Hoffen wir mal, dass er dann zurückkommt.
Ich finde ihn nicht so schlecht, muss ich sagen.
Zumindest als Option im Kader. Und dass das kein zweiter Grilic ist, der erst verletzt ist, in Anführungszeichen, und dann doch verliehen bzw. verkauft.
Was bei unserer Diskussion jetzt natürlich mitschwingt, was die meisten auch mitbekommen haben, werden trotzdem der Vollständigkeit halber, Adam Loschek fällt ja jetzt einige Wochen aus, was ja wirklich nochmal absolute Vollkatastrophe ist.
Ja, was ich jetzt noch, also ich bin jetzt auch so langsam leer, deswegen lass die Folge dann bald beenden. Aber was ich jetzt noch, ich glaube, wir haben echt alles gesagt, aber was ich jetzt in den nächsten Wochen weiterhin beobachten werde, ist, inwieweit Christian Ilzer die Verletzten-Situation als Ausrede benutzen wird, weil wir können festhalten, das macht die Situation nicht leichter, aber das ist nicht das grundsätzliche Problem. Das grundsätzliche Problem liegt woanders und dann haben wir zusätzlich noch die Verletzten, weil ich finde, ein viel größeres Problem als die Verletzten ist, wie mit den Verletzten umgegangen wird, also wie quasi die Verletzten ersetzt werden und wie der Kader dann drumherum gebaut wird. Da bin ich einfach nur gespannt, so von seiner Art her, ob er das irgendwann, wenn er ganz arg in die Ecke getrieben wird, ob er dann mal platzt und das so ein bisschen als Ausrede benutzen wird oder ob er da sagt, nee, ich übernehme die Verantwortung und wir haben ja auch noch ganz viele andere fitte Jungs und so weiter. Gilt einfach zu beobachten.
Absolut. Aber an einem Beispiel muss man es dann doch vielleicht kurz festmachen, dass es natürlich schon eine Rolle spielt. Ich bin der Meinung, dass es gegen Union Berlin schon ein großes Problem war und er wird damit selbst nicht glücklich gewesen sein, dass Arthur Chavez Rechtsverteidiger gespielt hat. Das war für alle Beteiligten scheiße. Und dass er das überhaupt dann länger als 45 Minuten machen musste, finde ich auch grenzwertig. Natürlich hat auch Pavel kein super Spiel gemacht, aber es war was ganz anderes, wirklich, auch tempotechnisch. Ein Pavel ist auch nicht mehr schnell. Aber verglichen jetzt mit einem Chavez, was auch so Antritt angeht und so weiter und natürlich auch eine gewisse Sicherheit und die Läufe an der Linie. Wir hatten ja quasi, wir waren auf der rechten Seite quasi handlungsunfähig. Weil einfach Chavez natürlich irgendwie mit nach vorne gegangen ist, aber die Flanken und so weiter, also sorry, das kannst du vergessen, ist aber auch irgendwie klar. Du hättest fairerweise aber auch sagen können, du schiebst da Akpoguma raus, theoretisch, ne? Oder du bringst den Pavel vielleicht etwas früher. Jetzt wissen wir nicht, wie fit der genau war, aber das ist dann aber letztlich schon ein Problem, das sich aus dem Kader und der verletzten Situation ergibt, denn das Pavel und Gendré gleichzeitig verletzt bzw. angeschlagen sind, sollte wirklich ja nicht passieren.
Eine schockierende Statistik habe ich zum Schluss noch für dich.
Gott sei Dank.
Über die ich auch noch gestolpert bin. So zum Thema Spielphilosophie und Kreativität, Ideenreichtum, was auch immer. Wo wir ja auch sagen, Florian Grilic würde da vielleicht ein bisschen helfen. Die Statistik spricht auch so ein bisschen gegen uns, weil wir auch mal gefordert haben, dass wir eigentlich mehr flanken, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es gerade tun, sondern wir sprechen da ja eigentlich über Flankenläufe von Außenverteidigern bzw. Außenbahnspielern. Ich glaube, in der die Statistik kommt nur deswegen zustande, weil wir ganz, ganz oft blind aus dem Halbfeld reinflanken.
Und das können nämlich wir ja nicht leiden, diese Halbfeldflanken.
Richtig. Die Statistik ist nämlich folgende. Wir haben 279 Mal schon hineingeflankt in den Strafraum und sind damit bundesligaweit wie vielter?
Zweiter.
Erster.
Oh, geil.
So, wie oft haben wir in der laufenden Spielzeit schon per Kopf getroffen?
Zweimal.
Richtig, zweimal. Und wie viel da sind wir damit?
15.
Exakt.
Er ist trotzdem natürlich scheiße.
Exakt. Also, ne, die Freude kommt natürlich gerade bei dir, dass du mit deinem Tipp eine Punktlandung geschafft hast. Aber an sich, wir flanken am öftesten in der ganzen Liga und treffen nicht damit. Das heißt, eine Flanke, die nicht in ein Tor beziehungsweise überhaupt in eine gefährliche Situation umgemünzt wird, ist ja eigentlich ein Ballverlust.
Ja, natürlich.
Meistens.
Natürlich.
Und meistens.
Kann auch zu einem Konter führen.
Exakt. Und gerade was Konterabsicherung ist, sind wir bestimmt auch nicht Bundesliga-Spitzenreiter.
Nee,
ja. Auf gar keinen Fall. Genau, David. Aber für die Folge, ich bin leer. Ich glaube, wir haben selten so, also auch wenn es nicht wirklich laut wurde, und es wurde schon lauter in Hoffefunk-Zeiten, aber ich glaube, wir haben selten in unseren Jahren, in der wir die TSG begleiten, so massiv kritisiert und waren auch so, wie nenne ich es denn? Ja, so schockiert über den aktuellen Zustand auch unseres Vereins wie heute jetzt gerade. Deswegen interessiert uns natürlich, wie ihr die Lage einschätzt, ob ihr da eher bei uns seid, ob ihr vielleicht auch andere Erkenntnisse habt, ob ihr gerne schreibt uns auch, um uns so ein bisschen runterzuholen, um uns vielleicht so ein bisschen die Sorgen zu nehmen, dass alles doch nicht so schlimm ist. Ja, schreibt uns einfach eure Gedanken und nehmt an der Diskussion teil, weil wir wissen leider momentan auch nicht wirklich weiter.
Ja, wobei eine Sache natürlich klar ist, aber die hilft einem jetzt nicht so wirklich. Ne? Manchmal helfen einem ja Analysen, vielleicht Emotionen in den Griff zu bekommen, aktuell jetzt vielleicht nicht so sehr. Trotzdem kann ich die Gefühlslage von uns und auch von den Fans und allen verstehen. Es ist einfach ein wahnsinniges Problem, wenn du sozusagen eine Trendwende schaffst, zumindest in Ansätzen, und ja immerhin, ne, gegen Anderlecht auch diesen Sieg hattest, ansonsten, wie gesagt, nicht viele Punkte, aber wirklich mehrere gute Spiele, natürlich auch der ganz wichtige Dreier gegen Kiel, und du auch gesehen hast, oh, das, was wir tun, ist Fußball spielen. Ne, ist mir teilweise gerade gegen Frankfurt auch aufgefallen. Und dann gibt es so einen krassen Backlash, also so einen krassen Rückschritt mitten im Prozess der Trendwende. Und das kickt richtig rein. Also das ist sozusagen emotional eigentlich schlimmer, als das fünfte schlechte Spiel in Folge zu machen. Was natürlich im ersten Moment erstmal unlogisch ist, aber weil das ja viel Erwartungsmanagement ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich verfolge Social Media, Instagram und X vor allem recht intensiv und habe genau gespürt, und es ging mir auch selber so, dass vor dem Union Berlin-Spiel die Gemüter relativ positiv waren und alle davon ausgegangen sind, ja, Punkte werden es auf jeden Fall irgendwie. Und dann werden wir da 4-0 abgeschossen, was uns jetzt ja zu Hause auch nicht wirklich oft passiert. Ob uns das jetzt Mut machen sollte, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwie wieder an dieses Frankfurt- oder Anderlecht-Spiel anknüpfen können. Sagen wir so, wir müssen's. Denn Gegner wie zum Beispiel Bremen sind schon welche, wenn wir da nicht punkten, ja, wo denn dann? Denn 21 Spiele, 18 Punkte, irgendwo müssen dann doch noch Zähler her. Denn Heidenheim oder Bochum werden früher oder später auch ihre Punkte holen.
Ja, und zu guter Letzt nur noch kurz der Ausblick. David, ich kann mich daran erinnern, wir hatten irgendwann mal vor ein paar Saisons den Monat der Entscheidung Januar.
Ach, das war die größte Scheiße.
Ja, und diesen Monat wird es sein, es gibt bald den Monat der Entscheidung März. Wir spielen im März gegen Bochum, gegen Heidenheim, gegen St. Pauli und gegen Augsburg in dieser Reihenfolge. In diesen 4 Spielen kannst du alles gewinnen und alles verlieren.
Das ist absolut richtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Podcast mit diesem Gedanken beenden soll, aber wir werden es ja eh früher oder später lesen. Ich kriege jetzt gerade die Meldung rein, es ist 16.30 Uhr, heute am Freitag, dass Marius Bülter sich fürs Spiel krank gemeldet hat.
Krank gemeldet? Was ist denn das? Das
klingt ein bisschen, als wären wir irgendwie so auf dem Amt oder auf der Arbeit, aber er hat offensichtlich, er kann nicht kommen, er ist krank und kann deswegen auch beim Auswärtsspiel in Bremen nicht teilnehmen.
Cool. Prost Mahlzeit, wir hören uns wieder.
Ja, unterstützt unsere Mannschaft trotzdem, es hilft ja nichts. Danke euch fürs Einschalten.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.